ich war zu dem Zeitpunkt vor allem erstmal eine Betroffene, die verzweifelt versucht hat, schwanger zu werden und bei der es nicht geklappt hat und die nach jedem Strohhalm gegriffen hat, damit sich dieser Traum erfüllt.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo und willkommen zu Kinder machen ohne Sex, deinem Kinderwunsch-Podcast, hier mit Christoph und mir gegenüber.
Ich bin die Nora.
Genau. Hi. Und diesmal bin ich auch wieder dabei, nach zwei Folgen Abwesenheit. Und wir haben ein Thema mitgebracht, was wir ein bisschen schon angeteased hatten auf Instagram. Und zwar hatten wir ein paar Umfragen gemacht zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und wer was wie wann einwirft.
Genau. Ja, wer sich schon länger ein Kind wünscht und wer sich in dieses Thema vielleicht schon eingearbeitet hat, sich damit beschäftigt hat, wird früher oder später mit der Frage konfrontiert, soll ich Nahrungsergänzungsmittel im Kinderwunsch nehmen und wenn ja, welche? Wie gut ist das eigentlich erforscht? Wirkt es? Welche Auswirkungen hat es auf Eizellreifung beispielsweise oder auch auf Spermienbildung? Oder aber ist das vielleicht alles totale Geldmacherei und völliger Quatsch? Die Meinungen gehen da weit auseinander und wirklich, also wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen, ich glaube, dann hat man am Ende eher nicht die eine Antwort, sondern ganz, ganz viele verschiedene Antworten drauf. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen vor dieser Aufnahme versucht, so ein bisschen uns da reinzufuchsen und Licht in all diese Fragen in diesen Dschungel zu bringen. Und wir haben vor, euch jetzt ja so eine Orientierung in dieser Folge zu geben. Das heißt, wir werden euch am Ende dieser Folge leider nicht sagen, die und die und die Nahrungsergänzungsmittel und Kinderwunschvitamine müsst ihr definitiv nehmen, weil so einfach ist es leider nicht. Aber wir hoffen sehr, dass ihr ja einen guten Überblick nach dieser Folge habt und vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert seid für die kritische Seite. Denn gerade wenn man auch auf Instagram unterwegs ist, bekommt man sehr, sehr, sehr schnell das Gefühl, dass es ohne Nahrungsergänzungsmittel eigentlich gar nicht mehr geht, oder?
Geht's dir? Das stimmt, ja. Also auf jeden Fall ist es einfach sehr präsent. Und ich habe mich gerade gefragt, wann wir in dieser ganzen Reise das erste Mal damit so konfrontiert wurden. War das im Grunde erst in der Kinderwunschklinik? Ich glaube schon.
Ich wusste schon auch durch meine Freundinnen, dass in der Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel empfohlen werden, vor allem eben die bekannte Folsäure.
In der Schwangerschaft?
In der Schwangerschaft vor allem, ja. Dass das im Kinderwunsch schon eine Rolle spielen kann, das wusste ich tatsächlich lange nicht. Und ich weiß noch, dass wir bei der ersten Kinderwunschbehandlung für unser erstes Kind, da habe ich mich da auch gar nicht mit weiter beschäftigt tatsächlich. Da war das in der Kinderwunschklinik wenig Thema. Und das Einzige, was ich mir da eingeschmissen habe, war Folsäure tatsächlich.
Aber du hast was eingeworfen.
Ich habe was eingeworfen,
und das kam dann von unserem behandelnden Arzt, ne?
Genau, der fragte, nehmen Sie Folsäure, Frau Großer-Hamann? Und ich so, soll ich das schon nehmen? Ich dachte erst, wenn ich schwanger bin. Und der sagte, nee, das ist in der Kinderwunschzeit schon wichtig, das zu nehmen. Und dann habe ich das nicht weiter hinterfragt. Ich habe auch nicht gegoogelt. Also irgendwie, ja, heute denke ich, wie blauäugig war ich eigentlich. Und habe im Grunde seinen Empfehlungen gefolgt und habe das genommen. Ich glaube, ich würde gerne erstmal einsteigen mit euch als Community. Wir haben nämlich eine kleine Umfrage noch gestartet gehabt. Wir wollten von euch wissen, habt ihr eigentlich Kinderwunschvitamine in eurer Kinderwunschzeit genommen? Nehmt ihr sie gerade? Wenn ja, welche? Und zu welchen Vitaminen würdet ihr hier in der Folge gerne mehr erfahren?
Und ihr habt uns geantwortet.
Ja, und das ziemlich zahlreich. Vielen Dank dafür. Ihr habt unter anderem erzählt, dass ihr folgende Vitamine nehmt. Da viel Folsäure, das haben eigentlich fast alle genommen. Viele haben zusätzlich das Coenzym Q10 genommen. Vitamin D wurde genannt, Omega-3. Also das waren so die häufigsten. Eine von euch hat uns auch geschrieben, in der Kinderwunschklinik meinte die Ärztin, das sei das Geld nicht wert. Dann gab es ein paar Userinnen, die uns geschrieben haben, wir nehmen eigentlich alles, was Karen Dannhauer in ihrem Buch empfiehlt. Und das Buch haben wir sogar dabei, denn das habe ich damals auch gelesen, Schwanger werden, von Deutschlands bekanntester Hebamme, würde ich sagen, mit. Die hat auch ein ziemlich, ziemlich umfangreiches Buch für die Schwangerschaft und die Stillzeit und das Wochenbett geschrieben. Das habe ich damals verschlungen, als ich schwanger war, und eben auch das Buch rausgebracht zum Schwangerwerden.
Und ich glaube, das hast du dir gekauft auf der zweiten Kinderwunschreise.
Genau.
Aber das andere Buch von ihr bei der ersten, ne?
Genau, ja. genau. Das Schwangerschaftsbuch, das hatte ja. mir meine Mutter damals geschenkt.
Genau.
Das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Andere wiederum haben geschrieben, wir haben mit Ärzten gesprochen, nach Ansage nur Mönchspfeffer und Folsäure. Vor der ICSI nehmen wir jetzt auch Vitamin D. Eine von euch sagte, wenn ich zum Transfer muss, dann mixe ich mir einen Smoothie mit roter Beete, Ingwer und Wassermelone. Also eure Antworten waren total vielfältig. Es gab nicht das einheitliche, wir nehmen das und das und das und gut ist. Mhm. Aber alle nehmen irgendwas. So viel lässt sich schon mal sagen. Und auf unsere Frage hin, über was ihr gerne mehr erfahren würdet, da wurden auch diese Klassiker genannt, also Folsäure, Vitamin D, Omega 3 und Q10. Und das sind auch die Stoffe, auf die wir dann nachher nochmal genauer eingehen. Und ja, wer sich damit beschäftigt, wird auf eine Vielzahl von Quellen stoßen, auf eine Vielzahl von Empfehlungen, auf verschiedenste Produkte, die da angeboten werden. Und ja, wir versuchen da jetzt so ein bisschen eine erste Orientierung zu geben.
Ein bisschen Licht ins Karnickel. Wie nennt man das? Rabbit Hole.
Genau. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir erstmal damit anfangen, über unsere eigenen Erfahrungen zu sprechen, ne? Denn wir haben uns dann tatsächlich erst beim zweiten Kinderwunsch tiefer mit der Materie auseinandergesetzt. Ich habe mir eben besagtes Buch von Karen Dannhauer gekauft und es durchgesuchtet, habe im Internet ganz viel gelesen, habe mir auch selber Studien angeguckt. Mhm. Und wir haben dann tatsächlich angefangen beim zweiten Kind, ja, sehr, sehr, sehr viele Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken. Also du auf vor allem die meisten, ne? Und ich habe irgendwie auch mitgemacht und wir haben uns tatsächlich orientiert an den Empfehlungen aus Karen Dannhauers Buch. Das steht sogar im Klappentext, ich zeige das mal eben, ne? Unter dem Titel Pimp My Eggs und Pimp My Sperm steht hier ganz genau, was sie uns, die Autorin, uns empfiehlt zu nehmen, um eben ja, bei der Fruchtbarkeit nachzuhelfen.
Und ich meine, wir haben, wenn ich mich richtig erinnere, ging es auch ein bisschen darum, wir haben gesagt, okay, es geht los mit dem zweiten Kind. Dann haben wir auch erstmal angefangen, das einfach so auf natürlichem Wege, wie man das gerne macht, zu probieren. Und dann ging es so um die Frage, okay, können wir denn eigentlich was tun, um die Problematik bei mir, ne, mit dem schlechten Spermiogramm, ob wir da was verändern können. Und dann bist du sozusagen hineingeklettert in
dann
das Nahrungsergänzungs.
Dann hatte ich eine Aufgabe.
Rabbit Hole und hast angefangen rauszufinden, was denn sinnvoll wäre und dann kamst du an mit einer riesen Liste.
Mit so einer
Liste. Und hast gesagt, hier, das musst du jetzt bitte nehmen.
Genau.
So, und das hat, also ganz ehrlich, ich habe so gedacht, was zur Hölle will sie denn von mir? Ja, lass. Aber es hatte zwei Seiten. Ne? Ich hatte dann irgendwie, du hast mir dann extra hier.
Ja, das können wir ja mal auspacken hier. Also wir haben uns dann eingedeckt. Wir haben die jetzt hier rausgesucht. Da sind tatsächlich noch Tabletten drin, ne? Von damals.
Ist das hier vollständig? Ich glaube nicht. Ne?
Nee.
Das ist einfach ein bisschen was.
Also wir haben das tatsächlich dann, als es dann klappte, nicht mehr angeguckt und haben es jetzt das erste Mal seit Jahren wieder rausgeholt. Und es sind immer noch in ein paar Boxen
irgendwelche Tabletten
alte Pillen drin, die wir dann nicht mehr genommen haben.
Ja.
Ja.
Genau, und damit kamst du dann an und dann hatte ich auf einmal, was haben wir, du hast dann gesagt, hier, diese 20 Tabletten musst du bitte täglich nehmen.
Ja.
Das entspricht den empfohlenen Werten von der Karen Dannhauer in dem Fall, diesem Buch. Genau.
Denn es ist eben nichts einheitlich. Es gibt auch Kombinationspräparate, die angeboten werden, sowohl in der Apotheke als auch von diversen Anbietern im Internet. Mal mehr, mal weniger seriös. Also man muss natürlich nicht 20 Pillen auf einmal schlucken, aber diese Kombinationspräparate haben eben nicht die Zusammensetzung und die Konzentration an einzelnen Vitaminen und Spurenelementen, wie eben Frau Dannhauer es in ihrem Buch empfiehlt. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wenn wir es dann machen, dann machen wir es richtig und machen das so, wie die Expertin es uns empfiehlt. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, oh, wenn wir das aber wirklich so machen, heißt es wirklich mindestens 20 Pillen am Tag schlucken.
Richtig, ja. Für Pimp My Sperm.
Pimp My Sperm. Und das Ganze haben wir dann ein halbes Jahr durchgezogen, vor allem du. Ich habe da auch mitgemacht. Ich habe nicht das komplette Pimp My Ex-Programm gefahren, sondern ich glaube Vitamin D, Coenzym Q10 habe ich genommen, aber auch noch ein paar andere Vitaminpräparate habe ich genommen. All diese Vitamine habe ich supplementiert und was das dann am Ende uns gebracht hat, ob es überhaupt was gebracht hat, welche Effekte das hatte,
Das verraten wir am Schluss.
Lösen wir am Ende dieser Folge auf.
Aber was mich mal interessiert, ist eigentlich, woher bei dir die Motivation kam.
Ja.
Also dann zu sagen, okay, Freundchen, wir pimpen jetzt mal dein Sperma. Und wobei es war auch ein bisschen Neugierde, ne? Du wolltest rausfinden, ob sich was verändert. Und ich hab mich ein bisschen anstecken lassen dann.
Naja, ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt vor allem erstmal eine Betroffene, die verzweifelt versucht hat, schwanger zu werden und bei der es nicht geklappt hat und die nach jedem Strohhalm gegriffen hat, damit sich dieser Traum erfüllt. Und ja, wenn man eben so verzweifelt ist und wenn man so eine Sehnsucht hat, was macht man? Man hängt im Internet ab und guckt in sozialen Netzwerken und liest sich Forenbeiträge durch und Empfehlungen durch. Und das hat was mit mir gemacht. Da bin ich auch ganz ehrlich. Und mein Gefühl war wirklich, hey, vielleicht kann ich dem ein bisschen auf die Sprünge helfen. Weil wir hatten ja zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen hatten, schon mehrere fehlgeschlagene Transfere hinter uns. Und das war einfach dieses Gefühl von, ich kann es vielleicht dann doch ein bisschen positiv beeinflussen. Mhm. Also dieses Gefühl, etwas zu tun, das war in dem Moment ganz wichtig. Ja. Und auch für dich, das wolltest du ja auch erzählen, ne? Mhm. Dass es für dich ein gutes Gefühl war, auch etwas zu tun, weil du ja als Partner immer gefühlt daneben standest.
Ich hatte sonst ja immer eine wahnsinnig passive Rolle. Und in dem Fall war es so das Gefühl, okay, ich stehe mit in derselben Reihe und kämpfe mit dir denselben Kampf, indem ich jetzt auch endlich was tue, was Physisches.
Ja.
Und wenn es nur Pillen werfen ist, ne?
Ja. Und dann, wenn man sich dann dieses Buch hier kauft, das ist nämlich ein ganz tolles Zitat hier, das würde ich gerne vorlesen, weil es dann, weil man liest das und denkt so, ja, auf jeden Fall machen, ne? Hier, pass auf. Die Vitalstoffversorgung ist für unzählige Aspekte deiner Fruchtbarkeit von so entscheidender Bedeutung, dass es sehr wahrscheinlich sinnvoll für dich ist, Supplemente, also Vitalstoffpräparate, als Nahrungsergänzung einzunehmen. Besonders dann, wenn bislang eben nicht alles so easy lief und du schon länger mit einem unerfüllten Kinderwunsch zu tun hast. Alle Untersuchungen zu dem Thema legen nahe, dass deine Eierstöcke profitieren, die Eizellen selbst gesünder sind und du schlicht schneller schwanger wirst, wenn deine Vitalstoffparameter im Blut in einem gut gesättigten Bereich liegen.
Das ist interessant, weil da ja trotzdem im Kern, wenn man mal wirklich das runterbricht, steht da nichts anderes als, es wäre sinnvoll, sich gesund zu ernähren, damit du besser schwanger wirst. Das ist eigentlich der Kern
Ernährung,
der Sache. Ne?
Über die Ernährung oder dann eben über
Genau. Aber im Grunde geht es darum, es geht ja nicht um mehr zu nehmen, sondern es geht darum, quasi den Normspiegel zu erfüllen. Das ist das, was ja auch als Aussage drin steht, ne? In einem guten Parameter. Ne?
Aber mich hat es damals total gecatcht.
Weil es halt ein Antrieb ist. Ne? Hier, du kannst was tun. Ne? Das ist halt immer der Hebel.
Das ist der Hebel. Und in einer Situation, wo wir ja alle, das haben wir auch in den letzten Folgen schon gesehen, ja komplett machtlos sind. Ne?
Ja.
Ja, also das ist eine ganz emotionale Kiste. Wir waren zu Zeitpunkt unseres zweiten Kinderwunsches mittendrin und bevor wir das alles nochmal auf so eine Metaebene heben und vielleicht auch nochmal ein bisschen kritisch beleuchten, würden wir jetzt uns gerne einzelne Vitalstoffe nochmal konkreter angucken. Einfach auch, weil wir ja möglichst transparent sein wollen, verlinken wir uns alles, was wir hier erzählen, alle Quellen, auf die wir uns berufen, verlinken wir euch in den Shownotes. Wir haben im Grunde drei große verschiedene Quellen uns nochmal angeguckt. Die erste ist eben, wie besagt, das Buch von Frau Dannhauer. Dann haben wir uns einen, wie ich finde, sehr gut strukturierten und ausführlichen wissenschaftlichen Artikel durchgelesen, der erschienen ist in der gynäkologischen Endokrinologie, der im Grunde der Fachzeitschrift für Reproduktionsmedizin, die auch nochmal sehr, sehr, sehr viele Studien zum Thema ausgewertet hat. Und wir haben uns auf dem Portal Kinderwunsch.doc, das ist ein Portal der Apothekenumschau tatsächlich.
Und die haben ein wundervolles Feature, wie ich finde. Und zwar haben die über ihren Beiträgen in den Fällen, wo es der Fall ist, immer stehen wissenschaftlich geprüft und mit Quellenangaben, um quasi das nochmal genau zu hinterlegen und zu unterfüttern, was dort beschrieben wird.
Genau, und die haben sowohl zu Pimp My Ex als auch zu Pimp My Sperm auch ganz gut zusammengefasste Übersichtsartikel veröffentlicht. Genau, das sind unsere drei Hauptquellen.
Witzig, dass der Herr Dr. Sommer heißt, ne?
Und auf die beziehen wir uns.
Wir fangen mit Folsäure an.
Folsäure ist ein Vitamin aus der Gruppe der B-Vitamine. Und das ist im Grunde eigentlich auch das einzige Vitamin, wo es wissenschaftlich gesichert ist, dass das wirklich was bringt, das in der Kinderwunschzeit einzunehmen. Das hat uns auch unser Arzt empfohlen. Ne? Also unser ja. Arzt, ich habe ihn dann auch wirklich auf andere Vitalstoffe angesprochen und er sagte nur, alles Quatsch, Frau Großer-Hamann. Aber Folsäure, das müssen Sie nehmen. Das waren seine Worte. Der Hintergrund ist, dass wissenschaftlich nachgewiesen wurde, dass wer Folsäure in den 8 Wochen vor und nach der Konzeption einnimmt, das Auftreten von sogenannten Neuralrohrdefekten um bis zu 80% verringert und auch die Rate der Fehlgeburten sinkt. Diese Neuralrohrdefekte, davon habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, das sind angeborene Fehlbildungen des zentralen Nervensystems, die während der Embryonalentwicklung verursacht werden. Genau, die durch eine unzureichende Schließung des Neuralrohrs während der Embryonalentwicklung verursacht werden. Und das Neuralrohr, das ist die Grundlage für die Entwicklung des Gehirns und des Rückenmarks. Also wer das nimmt, der kann quasi positiv entgegenwirken, dass das passiert. Und das ist ja erstmal eine gute Sache.
Erstmal eine gute Sache. Und dafür gibt es Studien.
Und dafür gibt es ausreichend Studien und das wird auch allgemein ärztlich empfohlen. Mhm. Wie ist es bei den Spermien?
Da hat Folsäure auch scheinbar einen Einfluss. Ne? Es gibt Studien, die sagen, okay, man verbessert damit die Spermienqualität und die Konzentration. Dazu gibt es am Ende aber eigentlich wirklich eine große Studie aus den USA, aus Kalifornien. Und die hatten tatsächlich eine Gruppe von über 2000 Personen. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass es keinen signifikanten Einfluss von Folsäure auf Spermienqualität und Konzentration gibt.
Okay, also ist es nicht so eine klare Kiste wie bei uns Frauen.
Zumindest bei dieser Studie.
Was bei uns Frauen aber auch wichtig ist, ist auf die sogenannte Bioverfügbarkeit zu achten. Ich glaube, das ist auch etwas, ne? Wer sich da tiefer mit beschäftigt, wird ganz schnell auf diesen Begriff der sogenannten Bioverfügbarkeit stoßen. Das heißt, gerade bei Folsäure ist es ganz wichtig, welche Art von Folat du zu dir nimmst, damit dein Körper das besser aufnehmen kann. Es gibt nämlich nicht wenige Menschen, die eine Genmutation in sich tragen und die können die herkömmliche Folsäure gar nicht verwerten. Das heißt, wer vorhat, Folsäure zu supplementieren, muss darauf achten, dass es die Folatform ist, die L-Methylfolatform. Also hier werden wir schon richtig wissen, also richtig.
Wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja.
So, ich hätte mir gedacht, und ich kann mich erinnern, dass als unser Doktor in der Kinderwunschklinik gesagt hat, nehmen Sie das bitte,
ja.
Ne, das ist nachgewiesen, Folsäure nehmen, dann bist du einfach losmarschiert und hast das erstbeste, günstigste,
das billigste vor allem,
das billigste, was es zu finden gab, geholt und dir das eingeworfen.
Also ich bin zur Apotheke, habe gesagt, was ist das günstigste und dann haben sie mir das günstigste gegeben, es war natürlich nicht die bioverfügbare Form, weil bioverfügbare Formen sind meistens auch preislich etwas teurer.
Ja.
Und ich habe das überhaupt nicht hinterfragt. Ne? Aber das sind alles Dinge, die ich dann erst im Zuge unserer zweiten Kinderwunschreise rausgefunden habe. Ja. Aber das wird aktuell allgemein empfohlen, dass man da eben auch auf die spezielle Folsäure achtet, weil die einfach vom Körper besser aufgenommen werden kann. Also klare Empfehlung hier für uns Frauen, die schwanger werden wollen, Folsäure zu nehmen. Weiter geht's mit Vitamin D. Das Sonnenvitamin.
Das nehme ich so oder so aktuell.
Aber ganz unabhängig, ne?
Aber ganz unabhängig davon, ja.
Vitamin D ist für viele zelluläre Prozesse im Körper enorm wichtig. Das ist eigentlich ein Hormon, gar kein Vitamin. Und das weiß man auch erst seit den 30er Jahren. Vitamin D wird eigentlich vom Körper selbst hergestellt mit Sonne. Allerdings leben wir hier im deutschsprachigen Raum in Breitengraden, wo es zwischen März und Oktober, selbst wenn man sich da in die Sonne legt, nicht ausreicht, dass der Körper selber Vitamin D produzieren kann. Der Vitamin D-Mangel ist weit verbreitet.
Ich habe zum Beispiel letztens erst ein Blutbild machen lassen.
Ja.
Und Vitamin D ist bei mir auf jeden Fall unter.
Echt, ja?
Also ich habe einen leichten Vitamin D-Mangel. Und ich glaube, die meisten haben den.
Also ganz, ganz
unterschätzt
viele.
Man total.
Ja.
Ganz, ganz viele.
Was hat das denn aber mit der Fruchtbarkeit zu tun? Da sagt wieder Frau Dannhauer, Vitamin D ist eines der wichtigsten Vitamine für die Fruchtbarkeit. Für Männer und Frauen, sorgt für gute Funktion der Eierstöcke, der Spermienbildung. Und sie sagt, auf jeden Fall immer viel Sonne tanken, im Winter auf jeden Fall supplementieren. Sie sagt aber auch, und das finde ich interessant, deutlich mehr als von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen 800 Einheiten am Tag. Sie sagt sogar, im Winter sollte man 3000 bis 4000 Einheiten pro Tag zu sich nehmen.
Das ist ganz interessant.
So, das sagt sie. Unsere Fachleute von der gynäkologischen Endokrinologie sagen aber das komplette Gegenteil. Und jetzt wird's echt spannend. Die sagen nämlich, es gibt keine Evidenz für generelle Vitamin-D-Supplementierung bei Frauen mit Kinderwunsch. Sie sagen, die Daten in den bisherigen Studien sind nicht schlüssig. Und ja, ein Zusammenhang zwischen der Vitamin-D-Supplementierung und einer höheren Schwangerschafts- und Lebendgeburtenrate lässt sich nicht bestätigen. Also eigentlich das komplette Gegenteil.
Interessant finde ich auch den Faktor über die Menge.
Ja.
Weil es zum Beispiel auch Aussagen gibt von unserer anderen Quelle, und zwar dem Kinderwunsch-Doc,
der sagt, dass
eine Supplementierung über der empfohlenen 800 IE, also internationale Einheiten, unbedingt mit dem Arzt abgesprochen werden soll, weil es eben auch zu Nierensteinen kommen kann bei überhöhten Supplementierung mit Vitamin D.
Und da sitzt man da als Betroffener und denkt so,
was wollen Sie jetzt eigentlich von mir?
Was soll ich denn jetzt bitte machen? Ja. An wen? Ne, wer hat denn jetzt recht? Ne? Also wer hat recht? Die Studien, die Autoren von dem wissenschaftlichen Fachartikel, ne, die Medizinjournalisten von Kinderwunsch-Doc oder Frau Dannhauer, die ja auch wiederum zig Studien gewälzt hat. Also wer sagt mir, was ich einwerfen soll? Also da geht's hier schon los. Ne? Also das ist einfach nicht eindeutig.
Jetzt haben wir ja gerade drei verschiedene Aussagen auf der Hand. Ne?
Also wie ist das bei den Spermien und Vitamin D?
Gibt es halt eine kleinere iranische Studie, die sagt, okay, es hat einen positiven Effekt auf die Spermienqualität.
Mhm.
Aber es ist halt eine kleinere Studie, die gemacht wurde. Und im Endeffekt fehlt da einfach eine wirklich aussagekräftige Studienlage dazu, zu dem Thema.
Okay.
Aber de facto ist Vitamin D für die allgemeine Körpergesundheit extrem wichtig.
Ja.
Es ist in Kombination mit den anderen Antioxidantien, die es gibt, also Zink, hat es einfach einen sehr positiven Einfluss auf die oxidativen Stress von den Zellen. Und das ist grundsätzlich eine gute Sache. Also für die allgemeine Körpergesundheit.
Also großes Fragezeichen
aber
hier.
Aber ich mache nochmal weiter. Und Vitamin D. Und in Kombination mit anderen Antioxidantien, wie zum Beispiel Zink, da gibt es quasi auch die Studienlage, dass man sagt, sie können einen Einfluss auf die quasi Intaktheit der Spermien-DNA haben und so weiter und so fort. Und das gibt es aber im Endeffekt, ist es am Ende so, dass es weitere klinische Studien erfordert.
Mhm.
Also keine klare Aussage.
Keine klare Aussage. Und so ähnlich ist es auch mit Omega-3, oder?
Mit Omega-3? Da gibt es zumindest eine große dänische Studie.
Okay.
Und die sagt, Männer bekommen dicke Eier. Also das ist jetzt, meine persönliche Interpretation dieses Dokuments, was ich mir durchgelesen habe.
Kannst du da bitte nochmal genauer drauf eingehen? Was ist das für eine Studie? Was haben die untersucht?
Genau, sie haben mit ihrer Studie eine Gruppe von Männern untersucht, die das regelmäßig eingenommen haben. Und es ging quasi, sie haben eine Aufbaustudie gemacht. Sie hatten erst eine gemacht mit unfruchtbaren Männern. Und dann haben sie gesagt, okay, wir probieren jetzt nochmal eine Studie mit gesunden Männern aus und schauen uns da an, welche Auswirkungen das hat, wenn man regelmäßig, also mindestens 30, die haben dann 60 Tage Omega-3-Kapseln genommen und haben festgestellt, dass die Spermamenge zugenommen hat und die Hodenproduktion positiv angeregt wurde und die tatsächlich im Volumen gewachsen sind. Deswegen sage ich, sie haben dicke Eier bekommen.
Omega-3, das wissen wahrscheinlich auch viele, die hier uns gerade zuhören, ist ja ein Fett. Die wichtigsten Fettsäuren sind EPA und DHA. Omega-3 verbessert die Durchblutung in den feinen Geweben aller Organe, sodass diese besser mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt werden können. Und Omega-3 macht rote Blutkörperchen elastischer. So, was macht das jetzt genau mit der Fruchtbarkeit? Laut Karin Dannhauer ist es so, dass es bei Frauen mit einem guten Omega-3-Blutspiegel und auch Frauen, die Omega-3 supplementieren, die werden schneller schwanger, sagt sie, und haben weniger Fehlgeburten. Und im Rahmen einer Fertilitätsbehandlung wird daher bei Implantationsversagen Omega-3 auch intravenös eingesetzt. Stichwort Omega-Venen. Das ist nochmal so ein eigenes Thema, auch wenn es um den Bereich Immunologie geht.
Mhm.
Das gibt es tatsächlich. Es gibt viele Frauen, die das intravenös dann nochmal bekommen. Also sie empfiehlt auch, sie empfiehlt, eigentlich ist es am besten, 2 bis 3 Mal die Woche fetten Seefisch zu essen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da kommt man nämlich ganz schnell wieder zurück zur gesunden Ernährung, die einfach sagt, Vollkornprodukte, wenig schädliche Kohlenhydrate, Olivenöl, Fisch, Obst, Gemüse.
Ja,
was grundsätzlich ja einfach eine sinnvolle Sache ist.
Eben, das ist uns auch bei unseren Hausaufgaben jetzt hier für diese Folge aufgefallen, dass sowohl in unserem Fachbuch als auch in dem medizinischen Fachartikel immer wieder von mediterraner Kost gesprochen wird.
Ja.
Also dass es grundsätzlich eigentlich viel wichtiger ist, sich gesund zu ernähren.
Und gesund zu leben.
Was ja auch allgemein eine gute Idee ist. Also das betrifft ja nicht nur die Fruchtbarkeit. Und sie nennen das mediterrane Kost, ne? Also viel Fisch, viel Gemüse, viel Olivenöl, wenig Kohlenhydrate, wenig Transfette, wenig Süßkram. Und das sind ja alles eigentlich allgemeine Empfehlungen, ne? Die sinnvoll sind. Ich weiß, dass ich mir das damals durchgelesen habe und gesagt habe, tja, Fisch, du kennst mich, ich habe eine Fischphobie. Leider schaffe ich das nicht, 2 bis 3 Mal die Woche Fisch zu essen. Deswegen habe ich das dann tatsächlich auch genommen, Omega-3.
Genau.
Unsere Fachleute sagen, aus unserem Fachartikel sagen, hoher Omega-3-Fettsäure und niedriger Transfettanteil scheint sich günstig auf die weibliche Fertilität auszuwirken. Einen signifikanten Effekt auf Schwangerschafts- und Lebendgeburtenrate lässt sich jedoch nicht zeigen in den bisher vorliegenden Studien.
Ja.
Also auch hier ist es wieder so ein, kann sinnvoll sein, aber genau wissen wir es eigentlich nicht.
Mhm. Ne?
Ja, alles nicht so einfach. Gibt es denn in den Sachen, die du jetzt durchgestöbert hast, überhaupt irgendwelche Hinweise darauf, welche Vitamine für Männer und ein besseres Spermiogramm, welche Vitamine und welche Mineralstoffe dafür sinnvoll sind?
Es gibt keine feste Aussage dazu.
Also für nichts eigentlich?
Die Kernaussage ist, es gibt keine aussagekräftige, evidenzbasierte Studienlage dazu.
Und gibt es denn Vitalstoffe, wo es vielleicht ein bisschen mehr eine Tendenz gibt als woanders?
Nein, die meisten Äußerungen laufen am Ende darauf hinaus, quasi Dinge zu supplementieren, die sowieso für einen gesunden Körper sinnvoll sind. Halt Vitamin D in den Wintermonaten oder halt Omega-3. Und so weiter und so fort. Ne? Wir hatten ja gerade schon gesagt, Folsäure fällt halt schon raus. Da gab es tatsächlich eine große Studie, die am Ende gesagt hat, wir haben es getestet, aber am Ende bringt es nichts.
Und da würde mich wirklich interessieren, da geht die Frage raus an euch, Männer, die ihr gerade zuhört. Habt ihr Pimp My Sperm gemacht, weil ihr vielleicht langsame Spermien habt, weil ihr zu wenig Spermien habt oder alles zusammen? Habt ihr das eine Weile gemacht? Auch länger als 3 Monate, das ist ja auch immer die Empfehlung, wenn man das macht, dann muss man es mindestens 3 Monate machen, ansonsten...
Damit es überhaupt einen Einfluss
auf die Spermienproduktion hat. Genau, sieht man gar keinen Effekt, weil die Spermien quasi alle 3 Monate neu gebildet werden, ne? So war es. Habt ihr das länger als 3 Monate gemacht und hat sich irgendetwas verändert? Habt ihr vorher ein Spermiogramm gemacht und nachher und konntet ihr Unterschiede sehen? Könnt ihr, die vielleicht darauf zurückzuführen sind? Also das ist wirklich eine Sache, die uns sehr interessiert. Schreibt uns da gerne mal, ob ihr vielleicht trotz der unsicheren Studienlage positive Erfahrungen damit gemacht habt.
Und was jetzt noch bleibt von unserer Umfrage, ist der neueste heiße Scheiß in der Kinderwunschwelt. Q10, oder?
Ja, ich würde fast sagen, der neueste, das was gerade noch viel akuter diskutiert wird, sind die Stoffe Mioinositol und DHEA.
Gesundheit.
Aber das schaffen wir. Wir haben gesagt, wir müssen uns irgendwo müssen wir den Cut machen. Wir können uns hier echt, wir könnten jetzt hier zu jedem Vitamin und jedem Zucker und jedem Stoff noch ganz viel erzählen. Das könnte eine Anschlussfolge sein, wenn Interesse besteht. Aber wir beschränken uns jetzt wirklich auf die Stoffe, die wir vorhin genannt haben. Wir haben jetzt fast alle durch, bis auf das Coenzym Q10. Kennen vielleicht viele Damen, die uns dazuhören, die ja vielleicht auch schon Anti-Aging-Produkte nehmen, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich.
Daher kenne ich das.
Ja.
Also ich.
Ne? Du auch?
Ja, ich kenne das einfach nur aus der Werbung.
Q10, Creme, Nachtcreme?
Nehme ich nicht, aber ich weiß, dass ich da schon mal gehört habe.
Also ich muss sagen, ja.
Ja, nicht in einem anderen Zusammenhang.
Ich muss wirklich sagen, ich habe mit meinem 30. Geburtstag damit angefangen.
Was?
Nein, ich gehöre zu den Frauen, ich glaube, die Kosmetikindustrie verdient wirklich nicht viel an mir. Ich bin ganz schlecht darin, mich jeden Tag zu schminken. Ich benutze denselben Kajal wahrscheinlich schon seit 5 bis 6 Jahren. Und ich habe immer dieselben Cremes genommen für jung gebliebene Haut. Und als ich dann 30 wurde, hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin, die mir erzählte, dass sie jetzt immer Q10-Creme nimmt. Und irgendwie
dann hattest du das Gefühl?
Dann hatte ich das Gefühl, das muss ich jetzt auch machen. Also Q10 ist tatsächlich der Star der Anti-Aging-Forschung. Das Coenzym gehört zur Gruppe der Antioxidantien und ist ein wichtiger Stoff für die Energiebereitstellung in den Zellen. Das beschreibt auch Karin Dannhauer in ihrem Buch sehr überzeugend und auch gut nachvollziehbar. Es wird vom Körper eigentlich selbst gebildet, aber, und jetzt kommt das große Aber, je älter wir werden, desto weniger. Und genau, überall, wo Energie in den Zellen benötigt wird, hilft Q10 unter anderem auch in den Hoden und in den Eierstöcken. Also du kannst das Q10 auch in den Follikeln messen, tatsächlich.
Ja, es ist auch korrekt, ne? Also ich meine, es soll die Beweglichkeit, gibt es kleinere Studien, mehrere, die quasi sagen, es erhöht die Beweglichkeit der Spermien signifikant, ne?
Ja.
Aber am Ende ist es auch so, dass da wieder die Aussage getroffen wird, dass es nicht reicht, um eine klare Empfehlung von Q10 für die Fruchtbarkeit.
Bei Männern. Auch wieder nichts Klares.
Genau. Und da ist es so, es gibt jedoch keine wissenschaftliche Evidenz. Okay. Weitere Studien sind nötig. Man kann jetzt sagen, okay, ich nehme einfach die kleineren Studien, was auch immer kleinere Studien in dem Fall sind. Das war schwierig rauszufinden. Zu sagen, okay, da gibt es quasi Hinweise darauf und das reicht mir und es tut mir grundsätzlich gut, weil es einfach gut für die Zellen ist. Dann kann man das machen. Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, oh, ich mache das nur, wenn wirklich, also es gibt einfach keinen, der sagt oder keinen, der sagen kann, muss man ja so sagen, so und so ist es. Es ist auf jeden Fall sinnvoll. Dass da zu dieser Aussage lässt sich keiner hinreißen.
Weil das ist einfach wie bei der Folsäure. Bevor du sagen kannst, das und das Vitamin, das und das Spurenelement hat so eine bahnbrechende Wirkung auf deine Fruchtbarkeit in der und der Hinsicht, muss einfach erstmal wirklich viel geforscht und ausgewertet werden. Ne? Und das geht jetzt auch einfach nicht von jetzt auf gleich. Bei Q10 ist es aber so, dass Frau Dannhauer schreibt, und da haut's dich echt vom Hocker, ich habe während der vielen langen Nächte, in denen ich alles an Studien las, was ich in die Finger bekommen konnte, nichts gefunden, das für dieses Themenfeld vergleichbar, bahnbrechend, effektiv, einfach und vollkommen nebenwirkungsfrei ist und das direkt an der Ursache ansetzt, wie die Gabe des Coenzyms Q10. Umso weniger kann ich glauben, dass es oft noch immer den Frauen und Paaren selbst überlassen ist, mehr oder weniger zufällig darauf zu stoßen. Schreibt sie. Also als ich das gelesen habe, Gänsehaut, da dachte ich erstmal, boah, was für ein Zaubermittel.
Das brauche ich.
Ne? Vor allem, sie empfiehlt es eben vor allem Frauen, die 30 überschritten haben, die eben nicht mehr selber so viel Q10 bilden. Genau, laut ihr ist es genau für diese Paare sehr interessant, vor allem aber auch für Paare, die eine niedrige ovarielle Reserve haben, also einen niedrigen AMH-Wert. Unbedingt Q10 supplementieren, lautet ihre Empfehlung.
Da geht es dann darum, dass man dann, kann man dann mehr Eizellen gewinnen bei einer Stimulation? Oder
genau,
wie ist da
genau.
Die
Idee? Es soll quasi, die Idee ist, dass eine Einnahme dazu führt, dass du unter einer Stimulation mehrere Eizellen bildest, aber auch, dass die Qualität gesteigert wird. Also eigentlich alles, dass du quasi deine Eizellen, deine Zellgesundheit, dass du deine Zellen verjüngst.
Ja.
Und am Ende natürlich, ne, jüngere, gesündere Eizellen führen eher zu einer Schwangerschaft, führt weniger zu Fehlgeburt und eher zum Kind am Ende. Also mich hat das damals komplett umgehauen. Also ich dachte, krass, warum habe ich das bei Kind 1 nicht schon genommen? Ich habe damals sogar gedacht, warum hast du es nicht von vornherein genommen? Dann hättest du vielleicht gar nicht in die Kinderwunschklinik gemusst. Also so überzeugt war ich davon. Auch beim Q10 soll die Bioverfügbarkeit sehr wichtig sein, ja, dass man quasi darauf achtet, dass es vom Körper gut aufgenommen werden soll. Also dass es die Form des sogenannten Ubiquinol hat. Das ist, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber da gibt es auch eben verschiedene Formen. Und auch die Konzentration ist wichtig, also wie viel man davon nimmt. Aber auch da gibt es ganz unterschiedliche Empfehlungen, nichts Einheitliches. So, jetzt fand ich es aber sehr spannend zu sehen, was denn die Kollegen von der gynäkologischen Endokrinologie sagen. Und da musste ich dann am Ende auch nur noch lachen. Sie schreiben nämlich, nur bei Frauen mit einer sogenannten Poor Response, also ne, mit einer niedrigen ovariellen Eizellreserve, soll ein besseres Ansprechen auf Stimulation nachgewiesen worden sein. Es bleibt aber offen, ob Q10 einen Einfluss auf die Anzahl oder Qualität der Eizellen bei Kinderwunschbehandlung hat. Und es gäbe laut dieses Artikels keinen generellen Einfluss auf die Schwangerschaftsrate. Kinderwunsch-Doc schreibt, gemäß Datenlage soll es tatsächlich positive Auswirkungen auf Eizellreifung, Befruchtungsrate, Embryonenqualität, Einnistung haben. Aber in den Studien fehlt der Beweis für die Erhöhung der Schwangerschaftsrate am Ende. Also es ist so ein bisschen so dazwischen. Ja, ne? Soll ja irgendwie, es legt es nahe, dass es irgendwie positive Einflüsse eigentlich auf alles hat. Ja?
Genau.
Aber ob ich wirklich am Ende dadurch schneller schwanger werde und auch schwanger bleibe und ein gesundes Kind auf die Welt bringe, worum es uns ja am Ende allen geht, das ist bisher nicht nachgewiesen.
Naja, und das ist jetzt muss man da mal ansetzen, weil das ist schwer, also das ist ja kein, es gibt Studien, die quasi untersuchen, welche Wirkung das hat, ne? Aber die das, was quasi für diese Gruppe, für die wir gerade den Podcast machen, ist natürlich das Ergebnis relevant. Mhm. Und dafür, das ist ja eine ganz andere, das wäre quasi nochmal eine neue Studie. Also zu sagen, okay, wir geben das und schauen, wird jemand schwanger oder bleibt jemand schwanger? Und dann wird es einfach auch sehr komplex ist, dafür eine Studie zu machen.
Ja.
Im Gegensatz zu so Basisgeschichten, wo man sagt, okay, steigert es die Zellgesundheit? Weil dafür gibt es die Aussage ja bei Q10, ja, das tut's, ne?
Und dann muss man auch immer gucken, ne? Natürlich haben wir jetzt auch nicht alle Studien gelesen, die es zu diesem Thema gibt.
Nee.
Frau Dannhauer hat unter Garantie zigfach Studien gelesen. Aber auch die Autoren des wissenschaftlichen Artikels haben sich auch wieder eingearbeitet. Es ist einfach keine Eindeutigkeit da. Und man muss ja auch immer gucken, was sind das genau für Studien? Wer hat die gegebenenfalls sogar finanziert? Ne, ja. Wie wurde die Gruppe, die untersucht wurde, ausgewählt? Das ist einfach ja allein schon eine Wissenschaft für sich.
Und im Endeffekt bleibt auch einfach festzustellen, dass es ja auch ein Riesengeschäft ist.
Ja, apropos Geschäft. Kannst du dich erinnern, was wir eigentlich damals für unser halbes Jahr Pimp My Sperm, Pimp My Ex ausgegeben haben?
Zufälligerweise kann ich mich natürlich erinnern, weil wir es gestern gemeinsam ausgerechnet haben.
Okay, das war jetzt ein bisschen gefaked.
Und zwar, also wir sprechen von einem halben Jahr, ne?
Genau, wir haben es ein halbes Jahr gemacht.
Ich weiß, dass wir gestern gemeinsam ausgerechnet haben. Wir haben alle unsere Bestellungen nochmal zusammengesucht und sind am Ende bei 800 Euro rausgekommen.
Ja.
Plus, minus.
Wahnsinn, oder?
Das ist echt.
What the fuck?
Und wenn wir
800 Euro.
Und jetzt haben wir hier gerade schon eine Weile drüber gesprochen und saßen am Ende ganz oft da mit so.
Ja. Ja.
Also ich habe gerade eine Waage, kann so oder so sein, la la la. Und man stellt fest, also unter dem Gesichtspunkt habe ich einen ziemlich teuren Urin gehabt in dieser Zeit.
Und das deckt sich auch so ein bisschen mit den Preisen, die ich im Internet und auch in der Apotheke recherchiert habe, weil das ist ja alles bei all der Werbung, die dafür gemacht wird, ja auch nicht unerheblich, dass das alles Geld kostet. Und es gibt, die Preise gehen so weit auseinander. Also ich kann in die Apotheke gehen und mir gängige Produkte holen, die zwischen 10 und 20 Euro für 4 Wochen kosten. Mhm. Ich kann aber auch ins Internet gehen, zu Amazon. Wir haben damals bei Amazon geguckt und uns das quasi geholt in der Konzentration, wie Frau Dannhauer es empfiehlt. Ich habe auch Produkte von anderen Anbietern. Wir haben uns das so ein bisschen zusammengestellt. Ne? Es gibt inzwischen aber auch Start-ups und Firmen, die eigene Kinderwunsch-Fertilitätsmischungen anbieten, in Tablettenform, aber auch neuerdings als Pulver zum Mixen, irgendwelche Getränke. Und da kommen wir teilweise locker auf bis zu 100 Euro pro Monat, die ich ausgebe, allein um ja, zu supplementieren und irgendwie meine Fruchtbarkeit zu steigern. Und das finde ich echt heftig.
Ja.
Weil wenn du dir vorstellst, wir waren dann nach einem halben Jahr, also wir hatten es ein halbes Jahr ohne probiert, dann ein halbes Jahr mit Supplementen, dann war ich schwanger. Aber es gibt ja auch viele Paare da draußen, die das seit Jahren probieren. Und die haben ja eh schon Kosten durch die Kinderwunschbehandlung an sich.
Das kommt nochmal on top.
Es ist echt viel. Ich finde, wenn man dann so viel ausgibt, dann ist natürlich die Erwartung auch entsprechend hoch, dass es am Ende auch was gebracht hat.
Und bei mir gab es ja dann ein zweites Spermiogramm.
Ja, jetzt erzähl mal.
Und wir waren dann auch neugierig am Ende. Weil natürlich, ne, okay, jetzt habe ich das die ganze Zeit gemacht. Ich habe mir jeden Tag 20 dieser Tabletten reingeworfen. Und dann saßen wir dort. Und am Ende kam raus, es hat sich nichts verändert.
Hast du dich...
Ich war auch ehrlich gesagt...
Gar nichts, ne?
Ich war einfach ein bisschen enttäuscht.
Also die Werte waren fast exakt dieselben wie beim Spermiogramm ohne Vitalstoffergänzung. Genau.
Jetzt ist natürlich schwierig, weil man kann einfach, das, jetzt geht es nämlich los, man kann dazu aber auch trotzdem keine Aussage machen. Also es war keine Veränderung, ich war aber auch älter.
Ja.
Ne? Man weiß es einfach nicht.
Hattest du viel Stress in, Stichwort Stress?
So.
Hast du dich, aber du hast dich gesund, also natürlich muss man auch immer sagen, dass allein die Pillen nichts helfen, wenn du dich ansonsten scheiße ernährst und mega ungesund lebst, naja. Ne? Also du hast in der Zeit ja schon auch, du hast wenig Alkohol getrunken, du bist grundsätzlich auch Nichtraucher, du treibst Sport mehr oder weniger regelmäßig.
Danke.
aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt irgendwie herausragend ungesund gelebt haben. Ne? Also das nicht. Unsere Ernährung war auch mehr oder weniger gesund.
Und es ist einfach relativ viel gleich Gemüse. Geblieben. Der einzige Wert, wo ich mich dran erinnern kann, der sich verändert hat, war die Menge. Aber das ist ja auch super unabhängig von Nahrungsergänzungsmitteln. Also,
ja, ne? Also die Menge des Spermienvolumens. Aber die Anzahl deiner Spermien und was bei uns ja die Hauptbaustelle war, die Beweglichkeit, das hat er sich überhaupt nicht verändert. Und in meinem Fall, ich habe ja auch Q10 genommen und alle Vitamine, die wir bisher besprochen haben, die habe ich alle genommen. Plus noch weitere. Und bei meiner Stimulation sind tatsächlich sogar weniger Eizellen punktiert worden als bei der ersten Stimulation ein paar Jahre zuvor.
Das ist jetzt natürlich anekdotisch, ne?
Das ist halt anekdotisch.
Zu uns gibt es keine Studie. Außer unsere eigene Geschichte.
Und natürlich war ich auch da älter. Wir wissen natürlich nicht, was passiert wäre, wenn wir gar nichts genommen hätten. Ja. Vielleicht wäre ja meine Punktion noch schlechter ausgefallen. Vielleicht wäre dein Spermiogramm noch schlechter gewesen.
Oder besser.
Man weiß es nicht.
Man weiß es einfach nicht.
Aber wir waren trotz alledem ernüchtert, oder?
Ja, und dann habe ich drüber nachgedacht, jetzt auch im Zuge einfach unserer Überlegung für diese Folge, was es denn für mich am Ende war. Und für mich... Wir hatten ja auch mal in der Folge besprochen, dass ich mich manchmal so hilflos gefühlt habe. Und für mich war eigentlich der ausschlaggebende Faktor, wo ich gesagt habe, okay, ich probiere das jetzt mal. Zum einen natürlich dann die Neugierde, ob das wirklich was bringt. Zum anderen aber auch das Gefühl, okay, ich bin, beziehungsweise du bist hier nicht mehr die Einzige, die ganze Zeit zur Kinderwunschklinik rennt und die ganzen Termine hat und macht und tut, sondern ich kann auf einmal auch irgendwie gefühlt was tun. Oder bin dabei oder kann mitmachen, sozusagen, um vielleicht einen Unterschied nicht, aber ich kann was tun.
Wobei du ja eigentlich, ne, also das wird, glaube ich, von euch Männern auch oft oder von Partnern an der Stelle, Partnern, Partnerinnen unterschätzt, dass alleine Dasein ist ja auch schon was tun.
Natürlich, aber trotzdem, also gerade ich,
Dasein,
ich spreche jetzt mal
sein.
Von mir, nur Dasein ist jetzt nicht die große Stärke. Also wo man so das Gefühl hat, man kann was tun. Und in dem Fall ist es physisch eine Tätigkeit, auch wenn es nur Tabletten einwerfen ist, wo man das Gefühl hat, okay, ich unterstütze jetzt hier unser Projekt Kind.
Und das wiederum war für unsere Partnerschaft gut, ne?
Und das war was Positives,
also das hatte, wenn es jetzt vielleicht auch keine direkten Effekte hatte, was auf emotionaler Ebene gut
ist. Aber das ist nämlich ein guter Punkt, weil ich glaube einfach, dass Emotionalität oder allgemein Emotionen, dieses ganze Thema ist so aufgeladen und das hat, in dem Fall ist es was Positives gewesen, ich glaube aber man ist einfach auch sehr, sehr empfänglich für das Gefühl, okay, ich kann ja was tun und da, glaube ich, ist einfach ein großes Risiko da, dass andere daran gut verdienen können. Und das wird auch kräftig getan bei Nahrungsergänzungsmitteln. Nicht nur beim Kinderwunsch, sondern auch in allen anderen Belangen, aber da auch.
Und das ist der Punkt, wo ich wirklich Bauchschmerzen kriege. Denn so sehr, ich halte es jetzt nochmal in die Kamera, so sehr ich dieses Buch empfehle, es geht in diesem Buch nicht nur um Vitalstoffe. Ne? Man bekommt jetzt den Eindruck, es geht nur um Supplemente. Nein, es geht allgemein um das Thema Fruchtbarkeit bei Männern wie bei Frauen. Wir erfahren auch total viel über naturheilkundliche Maßnahmen, über Pflanzen, Bachblüten und so weiter und so fort, über den weiblichen Zyklus, über die männliche Spermienbildung, über den Einfluss des modernen Lebens auf unsere Fruchtbarkeit. Also es ist ein ganz ganzheitliches Buch, was mir auch viel Trost gespendet hat. Das hat mich nicht nur informiert, sondern mich auch irgendwie getragen durch diese Zeit. Deswegen ist es trotz allem eine Empfehlung von mir. Aber was man einfach nicht aus der Acht lassen darf, wenn man dieses Buch liest, man muss wissen, dass die Frau Dannhauer eben nicht nur Buchautorin und Hebamme ist, sondern sie hat einfach auch einen Online-Shop betrieben oder betreibt ihn immer noch, ist Gründerin und in diesem Online-Shop verkauft sie Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist natürlich relevant, wenn sie auf der einen Seite eben das anpreist, ne, und sagt, sie hat ja eigentlich bei allen Nahrungsergänzungsmitteln, die wir jetzt besprochen haben, gesagt, klare Empfehlung unbedingt nehmen. Auf der anderen Seite hat sie aber als Geschäftsfrau natürlich auch ein Interesse daran, ihre Produkte zu verkaufen. Und das kann ich natürlich, und das, ja, als Journalistin, ne, das ist die Journalistin in mir, die das einfach auch sagen muss, dass man sich darüber im Klaren sein muss. Das ist ja auch nicht verwerflich. Ne? Also wenn ich als Hebamme die Erfahrung gemacht habe, dass das vielleicht bei meinen Frauen und Paaren, die ich betreue, etwas bringt, wenn ich da selber auch überzeugt von bin, warum soll ich da kein Business draus machen? Ne? Aber als Betroffene, die das dann nimmt, finde ich es total wichtig, auch eben das zu sehen, dieses Geschäft dahinter. Und das sehen wir auch auf Instagram, ja, wo ich mich gerade tatsächlich ein bisschen mehr rumtreibe. Also ich bin hier bei unserem Podcast die Insta-Beauftragte. Du bist der Schnittmeister, der die Folgen immer schneidet. Also es kristallisieren sich hier gerade so Arbeitsteilungen raus. Es gibt immer mehr Betroffene, Frauen und Paare auf Instagram, die auch aktiv für gewisse Nahrungsergänzungsmittel werben. Es gibt Betroffene, die selber Nahrungsergänzungsmittel verkaufen. Und da bin ich in dem Moment ja auch eigentlich nicht mehr neutral eingestellt, weil ich natürlich ein Interesse habe, da auch irgendwie Geld mit zu verdienen. Ne?
Ja. Und uns, also ich meine, es war ja auch so, dass so ein bisschen die Folge auch daraus geboren wurde, dass uns einfach beiden aufgefallen ist, Mensch, das ist aber aktuell oft vertreten. Ja. Also die Werbekomponente.
Ja,
die
also sobald ich auf Instagram, ich glaube, ein gewisses Zahl an Followern überschritten habe, fange ich an, Werbung für verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel zu machen. Und das finde ich total schräg. Also ich persönlich finde es schräg. Ich kann es als Journalistin, ne? Ich kann das als Betroffene, wenn ich jetzt nicht in diesem Bereich arbeite, kann ich das total verstehen, dass ich sage, hey, ich bin betroffen, ich bin überzeugt davon und vielleicht verdiene ich mir sowas ein bisschen was damit dazu, um eben die hohen Kosten meiner Kinderwunschbehandlung zu decken, kann ich verstehen. Aber ich weiß einfach auch, welchen Effekt das hat, wenn mir eine Influencerin, der ich folge, die Ähnliches durchmacht wie ich, sowas ans Herz legt. Natürlich trifft mich das irgendwie auf emotionaler Ebene und ich denke, ja klar, krass, wenn die das nimmt, dann nehme ich das auch.
Und man kommt auf den Punkt zurück, dass man das Gefühl hat, man kann was tun.
Ne? Man kann was tun und man muss immer wieder sagen, man trifft ja in dem Moment die Frauen und auch nicht nur Frauen, Männer, Paare in jeglicher Konstellation an einem ganz vulnerablen Moment ihres Lebens. Ne? Also alle, die wir in dieser Situation gesteckt haben, die wir das vielleicht gerade immer noch durchmachen, wissen, wir versuchen ja, wir knammern uns ja an jedem Strohhalm fest. Wir wollen ja einfach, wir versuchen seit langer, langer Zeit vergeblich schwanger zu werden. Wir wünschen uns nichts sehnlicher als ein Kind. Und wir haben wahrscheinlich schon viel, vieles versucht. Und dann kommt da jemand und sagt, hey, das und das Nahrungsergänzungsmittel, das und das Kombipräparat, das nimmst du. Ich habe damit total gute Erfahrungen gemacht. Das wird deine Eizellen jünger machen, besser machen, deine Spermien schneller machen. Natürlich bin ich in dem Moment total leicht auch manipulierbar, ne? Und beeinflussbar und mache das dann. Wir ja auch.
Ganz interessant fand ich, und das ist vielleicht noch ein guter Punkt, wir haben, weil sowohl Karin Danauer als auch die Quelle bei dir, als auch der Kinderwunsch-Doc und auch der Medical Tribune, ne, die führen alle an, dass einfach ein veränderter, gesunder Lebensstil, ne, mit einer ausgewogenen Ernährung, mit Fisch, Geflügel, Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, ne, was wie einem immer das auch gerne vom Doktor gesagt wird,
ausreichend Bewegung.
Verbessert einfach, ne, hat einen positiven Einfluss auf die Spermienqualität und, ne, und die Fruchtbarkeit, sowohl als Spermienqualität natürlich bei den Männern und Fruchtbarkeit bei beiden. Ich glaube, es ist einfach sinnvoll, in diesem Zusammenhang zu sagen, okay, wenn man feststellt, es funktioniert gerade nicht, einfach mal eine Untersuchung zu machen, gibt es denn Mangel?
Genau.
Gibt es denn einen Mangel? Gibt es überhaupt den Punkt, wo es Sinn macht, quasi den Wert zu erhöhen, weil vielleicht ich dann nicht mehr im Normbereich bin. Und daraufhin einfach auf Grundlage einer gesunden Lebensweise da ausgleichen zu können. Ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Haltung nach unserer Erfahrung. Ja. Anekdotisch würde ich sagen, das wäre jetzt im Nachhinein meine Herangehensweise. Einfach ein Blutbild zu machen, beim Arzt zu schauen, habe ich einen Vitamin-D-Mangel? Macht es vielleicht Sinn, Omega-3 zu nehmen? Und darauf basierend zu sagen, okay, ich verändere hier meine Ernährung und da werfe ich mir doch mal ein oder zwei Pillen ein, aber nicht pauschal zu sagen, okay,
20
Pillen müssen es sein, ohne quasi mir selbst mal einen Überblick zu machen, einfach nur aus einer, naja, aus einem emotionalen Beweggrund heraus.
Ja. Da hast du eigentlich auch schon meine letzte Frage beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, ne, mit all dem Wissen, was wir jetzt haben, was würden wir anders machen, wenn wir jetzt nochmal in der Lage wären?
Ja.
Also das sehe ich tatsächlich auch so. Ich würde als erstes zum Hausarzt gehen und sagen, hier, großes Blutbild, wie sieht es denn, ne, aktueller Stand der Lage, wie sieht es denn aus?
Ja, ich glaube nämlich, also gerade diese Nummer mit den 20 Tabletten, das war halt emotional sehr aufgeladen. Einfach die Entscheidung, okay, wir machen jetzt nach diesem Plan, nach diesen Werten, machen wir einfach komplett die Breitseite. Das würde ich einfach jetzt nicht mehr machen. Mhm. Ich glaube, jetzt würde ich mir das genauer angucken.
Ja.
So wie ich es jetzt gemacht habe, um allgemein zu schauen, okay, gibt es denn bei mir gesundheitlich irgendwas, wo ich vielleicht nachsteuern muss? Mhm. Das hätte ich wahrscheinlich einfach schon viel eher machen sollen.
Ja. Was sagt ihr dazu? Also das interessiert mich. Wir haben jetzt echt, das war jetzt sehr viel Theorie, glaube ich, dabei, ne? Viel Input. Wir haben über nicht alle Vitalstoffe gesprochen. Es gibt so viel mehr, was man noch nehmen könnte, in unterschiedlichster Zusammensetzung. Auch ne, gerade um bestimmte Phasen des Zyklus zu unterstützen, beispielsweise die Einnistung zu unterstützen, die zweite Zyklushälfte zu unterstützen. Das Thema Tee haben wir gar nicht angesprochen. Mhm. Ich erinnere mich gerade beim ersten Kind, da habe ich unheimlich viele spezielle Kräutertees getrunken. ja, es ist ein Riesenthema, ne? Das Thema Fruchtbarkeit steigern. Teilt doch gerne eure Erfahrung mit uns.
Ja.
Und auch vielleicht Feedback zu dieser Folge. Hat euch das geholfen? Gibt es euch so einen ersten Überblick? Sensibilisiert es euch vielleicht auch nochmal so ein bisschen für die kritische Seite? Lasst uns gerne euer Feedback da.
Und der eine oder andere, der vielleicht nochmal tiefer reinlesen will, der findet natürlich dann die Links,
genau,
und Quellenangaben zu allem, was wir hier gerade aufgeführt haben. Ich weiß nicht, ich habe vorhin aus Spaß habe ich gesagt, okay, für mich, das ist jetzt vor allen Dingen für die Leute relevant, die das vielleicht auf YouTube mit Video sehen. Weil für mich ist die Kernaussage dieser Folge.
Wir wackeln mit unseren Händen.
Man wackelt mit seinen Händen. Ach, man weiß es nicht.
Ja, das ist auch ein bisschen frustrierend.
Weil
oder?
Es war nämlich auch, das ist vielleicht auch nochmal mein Gedanke dazu, es war für mich in der Recherche super frustrierend, weil man macht sowas ja eigentlich mit dem Ziel, okay, ich will jetzt eine klare Aussage am Ende haben und festzustellen, okay, es gibt eigentlich keine klare Aussage, sondern man muss halt einfach für sich seine Punkte rausfinden, seine Fakten, seine Studien, wo man sagt, ah, okay, da setze ich Vertrauen rein, das ist für mich okay. Mhm. Das erfordert viel Energie, sich da reinzuarbeiten.
Und auch viel Selbstreflexion.
Genau.
Ne? Also ich glaube, die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ne, bin ich bereit, überhaupt so viel zusätzlich zu mir zu nehmen? Bin ich auch bereit, das Geld dafür auszugeben?
Das finde ich ist
und
ein Riesen.
Und welchen Bestandteil. Emotionalen Nutzen hat es vielleicht auch, ja, für mich? Nebst, genau, dem der Hoffnung, dass ich dadurch mein Spermiogramm oder meine Eizellen, ja, verbessern.
Und das möchte ich, und das finde ich, ist eigentlich für mich nochmal ein richtig guter Punkt. Die emotionale Seite, dich zu unterstützen, das hätte ich ja auch gekonnt, wenn ich zum Arzt gegangen wäre und gesagt, mhm, habe, hey, Nora, ich gehe mich nochmal untersuchen lassen. Wir gucken mal, ob ich irgendwo eine Mangelerscheinung habe. Vielleicht können wir da noch was machen. Hätte uns am Ende wahrscheinlich weniger Geld gekostet und wäre ja auch irgendwie, du hättest gesehen, ah cool, mein Partner,
der geht zum Arzt
extra für den Kinderwunsch. Ja. Ich bin dabei, der strengt sich an, wir kämpfen da zusammen in die gleiche Richtung. Das wäre genau derselbe Effekt gewesen.
Aber auf die Idee sind wir gar nicht gekommen, ne? Sagt uns doch bitte auch gerne, ob ihr noch Nahrungsergänzungsmittel Folge Teil 2 hören möchtet. Also wir gucken uns auch gerne noch auf weitere Vitalstoffe an.
Oder ob euch das tierisch auf den Sack geht, wenn wir hier mit einem Kilo Zettel auf dem Tisch da sitzen und euch, ja, was erzählen.
Genau. In diesem Sinne.
Ja, schreibt gerne in die Kommentare. Schreibt auch gerne nochmal Fragen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann macht man vielleicht doch nochmal irgendwann Folge 2. Und ansonsten hoffe ich, euch bleibt das hier erspart.
Das war etwas laut.
Ja.
Tschüss.
Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.